Der Predigtext besteht aus einem Satz, 2. Mose 20, 16. Du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deinem Nächsten. Und wir können den Epheserbrief gleich dazu nehmen. Das ist sozusagen die Ergänzung, die Parallelaussage. Epheser 4, 25 legt die Lüge ab und redet die Wahrheit. Ich möchte gern einsteigen, indem ich uns noch einmal unsere Hände erläutere. Die Hände sind ja das beste Symbol und die beste Darstellung der 10 Gebote, die man sich nur denken kann. Und ich bin davon überzeugt, dass Gott die 10 Gebote anhand der 10 Finger uns geschenkt hat, denn er hätte ja auch 11 oder was weiß ich, wie viele Gebote machen können. Nein, er hat 10 Gebote nicht nur ausgewählt, sondern seine ganze Weisheit, die er für uns, für unser Zusammenleben und auch für unser Verhältnis zu Gott uns mitzuteilen hat, zusammengefasst, tatsächlich in 10 Worten, 10 Geboten. Und wenn ich auf die Hände zeige, dann meine ich natürlich auch die Daumen. Und die Daumen haben wir uns vielleicht noch gar nicht so klar gemacht, was die für eine zentrale Funktion haben. Was nützen denn die 4 anderen Finger ohne den Daumen? Sehr wenig wert. Ich kannte jemanden, der hat durch einen Arbeitsunfall den Daumen verloren. Der war sehr arm dran. Ja, die Daumen haben sozusagen die ausrichtende und ja, die kraftgebende Funktion der Hände. Und wenn wir das übertragen auf die 10 Gebote, dann haben wir natürlich schon den Schlüssel zum Verständnis. Das 1. Gebot und das 6. Gebot nach biblischer Zählung sind die ausrichtenden und die kraftgebenden Gebote. Und wir bewegen uns ja jetzt in der zweiten Hälfte der 10 Gebote, das heißt, wir befinden uns auf der zweiten Tafel. Gott hat ja die 10 Gebote auf 2 Tafeln den Mose gegeben und dann natürlich ein zweites Mal. Und das bedeutet, dass wir dieses 6. Gebot nach biblischer Zählung, und das heißt, du sollst nicht töten, sozusagen als Richtung und kraftgebendes Gebot für alle anderen zu deuten haben. Und das heißt ja eine ganze Menge. Das heißt also, du sollst nicht töten und deswegen die Ehe achten. Du sollst nicht töten und deswegen das Eigentum achten. Und wer das nicht macht, der bewegt sich praktisch gegen das 6. Gebot. Wir töten einander. Wir töten einander, wenn wir die Ehen zerstören. Wir töten einander, wenn wir das Eigentum dem anderen wegnehmen oder nicht gönnen. Und wir töten einander, um nun hier bei unserem Gebot zu bleiben, wenn wir unseren Nächsten belügen, wenn wir ihm die Wahrheit vorenthalten. Wieso töten wir? Weil wir Gemeinschaft zerstören. Wer einmal lügt, den glaubt man nicht. Und wenn er auch die Wahrheit spricht. Da ist was kaputt gegangen, da ist ein Tod und ein Zerstörungsprozess zumindest angefangen, wenn zwei Menschen sich belügen. Und wir wissen es aus der Eheseelsorge, wie schwer es ist, ja, gerade auch im Punkt Fremdgehen und Ehebruch, wenn der eine den anderen belügt, manchmal über Jahre hindurch. Wie soll das wieder heil werden? Natürlich, mit Gottes Hilfe geht vieles und geht eigentlich alles, aber es ist ein schwerer Gang, ein schwerer Prozess. Ja, so strahlt sozusagen das 6. Gebot über die ganze 2. Tafel und Gott hat das wohl mit Bedacht so gesetzt. Es gibt viele Beispiele in der Bibel, aber ich denke auch aus unserem Leben, wie Falschrede, Denunziation, Unterstellung, falsche Gerüchte, Halbwahrheiten und offene Lügen menschliche Verhältnisse kaputt machen und sogar noch Schlimmeres bewirken. Ja, da muss man nicht lange überlegen. Ich denke jetzt mal an die Isabel. Ich weiß nicht, ob wir alle diese Geschichte vor Augen haben. Mit Naboths Weinberg, das ist ja 1. Könige 23 steht die Stelle. Das ist ja schon ein deutliches Beispiel. Der König Ahab hat sich verliebt in einen Weinberg, der ihm aber nicht gehörte. Und jetzt geht er in die Verhandlung ein mit dem Naboth und sagt, du kriegst eine schöne Entschädigung, wenn du mir dieses Stück Land gibst. Und der Naboth muss gar nicht überlegen, mein Erbstück kriegst du nie und nimmer. Das ist mir hoch und heilig. Und anstatt sich der Ahab damit zufrieden gibt, wühlt es in ihm und er kann nicht mehr schlafen und er muss nur noch an die Ablehnung Naboths denken. Also man merkt mal wieder, wie menschlich und wie aktuell die Bibel ist. Ja, und seine Frau Isabel, die kommt zu ihm und sagt, ich beobachte dich, was ist denn los mit dir? Naja, und er legt die Dinge dann offen auf den Tisch und sie sagt, kein Problem, ich krieg das hin. Ja, und dann heuert sie falsche Zeugen an und die sagen, der Naboth hat Gott gelästert und dem König, der muss eliminiert werden. Der muss den Boden von unten sehen. Ja, und dann wird er gesteinigt und völlig unschuldig. Und die zwei falschen Zeugen, ja, die diese Lüge in die Welt gesetzt haben, haben im Grunde genau das bestätigt, was ich gerade gesagt habe. Ja, es ist letztlich ein Tötungsdelikt hier passiert. Sehen wir mal die Gebote nochmal von einer ganz anderen Seite an. Sie sind ja gleichzeitig, obwohl sie harte Restriktionen verkünden, eine riesige Wohltat. Wieso das? Wieso kann ein Verbot eine Wohltat sein? Das schränkt doch ein. Eine riesige Wohltat. Warum? Weil Gott damit mein Leben schützt. Weil Gott damit meine Ehe schützt. Weil Gott damit mein Eigentum und meinen Ruf und meine Ehre und mein Hab und Gut schützt und mir überhaupt Leben ermöglicht. Und wenn wir an Römer 2 denken, dass Gott alle diese Gebote auch in das Gewissen der Leute, der ganzen Menschheit hineingelegt hat und dass sie deswegen einen natürlichen Respekt haben, den haben sie nicht aus sich. Nein, weil ein Gewissen in ihnen lebt. Wenn wir das mit bedenken, dann merken wir erst, was das für eine Wohltat ist. Dass wir nachts durch die Straßen laufen können, aber zumindest in Duisburg geht das ja wohl noch, ohne dass wir gleich befürchten müssen, ja, dass da jemand hinter der nächsten dunklen Ecke steht und uns killt. Ja, ich habe gestern Abend mit einer Frau telefoniert. Die wohnt in der Nähe von Frankfurt. Die sucht eine Gemeinde in Frankfurt. Und wir kamen auf das eine oder das andere zu sprechen. Ich sagte, ich kenne auch eine Gemeinde dort. Soll ich da mal versuchen, Kontakte herzustellen? Und sie sagt, ja, gut gemeint, aber wie sieht es praktisch aus, wenn da eine Abendveranstaltung ist? Unsere S-Bahn-Station, die ist zwar nicht allzu weit entfernt, aber ich muss durch einen dunklen Tunnel gehen und da sind oft dunkle Gestalten. Ich mache das nicht. Also So sieht das aus. Aber wir wollen in diesem Punkt die Wohltaten bedenken. Ja, wie gut, dass Gott sagt, du kriegst es mit mir zu tun, wenn du dein Maul zu weit aufreißt und deinen Nächsten schädigst mit falschen Behauptungen und Unterstellungen, wenn du dich an der berühmten Gerüchteküche beteiligst. Dann kriegst du es mit mir zu tun. Das ist ja, das steckt ja hier drin. Gott schützt meinen Ruf und meine Ehre. Obwohl ich oft die Ehre anderer Menschen besudle und besabbere und gar nicht darauf aus bin, nur das Gute weiter zu sagen, sondern mich oft genug beteilige an falschen Zungenschlägen, sehr schnell einwillige, wenn andere über andere herziehen. Ich bin eigentlich ganz anders. Aber Gott schützt meine Ehre und Gott schützt meinen Ruf. Das ist ja eine Wohltat sondergleichen. Und wer das nicht glaubt, der muss nur mal die Geschicke und die Schicksale Israels betrachten durch die Jahrhunderte und Jahrtausende. Alle Länder und alle Völker, die sich angemaßt haben, Israel zu schmähen, sind über kurz oder lang kaputt gegangen. Ja, Gott lässt da nicht mit sich reden. Und wir wissen ja, in welchem Volk wir wohnen. Und wir wissen, dass es nicht nur geteilt und abgehackt existieren muss, denn der alte Osten Deutschlands ist ja nun wirklich von uns abgehackt worden, sondern wir wissen auch, welche Ungeister unser Volk und unsere Gesellschaft durchdringen. Also, das ist gar nicht so ohne. Wollen wir also diese beiden Aspekte der Gebote Gottes bedenken. Aber jetzt steigen wir mal ein in die falsche Rede, in die Lüge. Im Jakobusbrief gibt es da ja interessante Ausführungen. Da ist von einem kleinen Streichholz die Rede, das plötzlich große Flammen bewirkt. Naja, wir hören ja alle Nase lang von bestimmten Waldbränden in dieser Welt. Ja, und ein riesiger Brand geht von einer kleinen Flamme, vielleicht von einer Unachtsamkeit, vielleicht auch von Brandstiftung aus. Und dieses Bild gebraucht Jakobus im Blick auf die Zunge und sagt, ein falsches Wort kann eine unendliche, grausame Auswirkung haben, die über ein menschliches Leben hinausgeht. Ja, und die ganze Familien, ganze Sippen, ganze Vereine, ganze Gesellschaften kaputt machen kann. Nehmen wir mal wieder ein biblisches Beispiel. Da ist der Abraham, der da mit seiner Halbschwester Sarah nach Ägypten kommt. Wir kennen die Stelle vielleicht, ja, wegen der Hungersnot sind sie da runtergezogen und jetzt hat er Angst um sein Leben. Und er sagt, wenn ich dich, du bist eine schöne Frau, wenn ich dich als meine Frau dort angebe, die bringt mich um, um dich zu holen. Sag doch lieber, du bist meine Schwester. War ja keine volle Lüge. Sie war seine Halbschwester, aber es war eben doch eine halbe Lüge. Und was hat diese Lüge nach sich gezogen? Ich weiß gar nicht, ob wir darüber schon mal nachgedacht haben. Da wird erstmal ein Hofpharaos zitiert. Was ist denn das? Das ist ja deine Frau. Du hast mich belogen. Weißt du eigentlich, wer ich bin und wer du bist? Also ganz schlimme Situation entsteht. Und dank göttlichen Eingreifens, das ist wirklich mit Händen zu greifen, Weil Gott an dieser Stelle den Abraham beschützt, weil er mit ihm noch einiges vorhat, entlässt der Pharao dem Abraham. Aber jetzt kommt noch was dazu. Das wird oft gar nicht bedacht. Er kriegt nämlich einige Geschenke noch nachgeliefert und mitgeliefert, unter anderem eine Magd. Und die Magd heißt Hagar. Und was aus der Hagar alles für Komplikationen erwachsen, das wissen wir doch hoffentlich. Ja? Ismael. Und er entsteht aus Ismael. Ganze Völkerschaften. Was entsteht aus den Völkerschaften? Der Islam. Eine Halbwahrheit revolutioniert die Weltgeschichte. Das müssen wir uns mal klar machen, was wir hier besprechen. Kleine Auslöser, riesige Auswirkungen. Und dann steht da in Jakobus 3, die kleine Zunge befleckt den ganzen Menschen. Auch interessant. Man könnte ja sagen, naja, ich habe so viele gute Eigenschaften. Manche Äußerungen, die sind eben nicht so okay. Das rutscht mir so raus. Und schwamm drüber. Morgen beginnt ein neuer Tag. Jakobus sieht das anders. Und Jesus auch. Es gibt ja die eine Unterhaltung Jesu und da äußert er sich darauf und dazu, wie ein Mensch unrein wird. Und die Pharisäer, die haben natürlich jede Menge Anschauungsmaterial, was einen alles unrein machen kann. Bis heute. Die haben ja aus dem Alten Testament 613 einzelne Gebote und Verbote rausgelesen. Und da sind viele dabei, die den Menschen unrein machen. Und formal gesehen, äußerlich gesehen, haben sie ja auch recht gehabt. Es gibt ja diese speziellen Gebote im Alten Testament. Und jetzt kommt Jesus und sagt, überhaupt nichts, was von außen in mich reinkommt, kann mich unrein machen. Das war revolutionär. Nichts. Und die sind geschockt. Ja, aber der Mensch ist doch unrein. Wie wird er denn dann unrein, wenn nichts von außen kommt? Und Jesus sagt, was von innen nach außen kommt, das macht den Menschen unrein. Du brauchst keine Verunreinigung von außen. Du bist schon längst unrein in deinem Herzen. Und was dann rauskommt, durch die Zunge und wie auch immer, das macht dich unrein. Matthäus 15, 11 kann man das nachlesen. Und dann noch so eine Kennzeichnung der Zunge, die mir nachgeht, und die wir im Grunde bestätigen müssten, wenn wir ehrlich sind. Da heißt es Jakobus 3, 8, dass die Zunge ein ruheloses und rastloses Übel ist. Nicht bezähmbar, voller Gift. Nicht bezähmbar. Es gibt ja Quasselmäuler. Also, da muss ich schon gestehen, dass ich manchmal ein bisschen Angst habe, wenn der eine oder andere anruft oder die eine oder andere, weil ich mich dann erstmal wieder eine halbe Stunde irgendwo hinsetzen muss und mir alles Mögliche anhören muss. Ja, manche benutzen einen anderen als Müllabladeplatz. Ich finde das nicht so toll. Aber gut, die Liebe deckt zu der Schwächen und der Sünden viele. Man hört sich das dann schließlich doch immer wieder an. Aber das ist ja nicht gemeint, diese Quasselstrippen. Hier ist diese unbezähmbare innere sündige Kraft gemeint, die einen Menschen sozusagen nötigt und zwingt, Gift und Galle zu spucken, andere schlecht zu machen und seine eigene Sünde und Unreinheit in die Welt hinein zu posaunen. Ja, das ist wirklich unbezähmbar, wenn jemand hier einsteigt und nicht rechtzeitig seine Zunge zu zähmen lernt. Und der Jeremia sagt im 9. Kapitel etwas ganz Entsetzliches. Der sagt, sogar Freunde können dich belügen. Nicht nur deine Feinde. Freunde. Und das ist natürlich schlimm. Und der Theo Lehmann, der kann davon ein Lied singen, denn sein bester Freund hat ihn bei der Stasi verraten. Als ich das gelesen habe in seinem Buch, ja, das macht einen sprachlos. Ein Mensch, mit dem man Jahrzehnte geteilt hat, ist sich nicht zu schade, einen anzuschwärzen. Also da hat wirklich Gott seine schützenden Hände über diesen Mann gehalten, dass es nicht schlimmer geworden ist. Aber wieder ein Beispiel dafür, dass hier fremde Mächte, dämonische Mächte walten, wenn ein Mensch seine Zunge nicht in der Gewalt hat. Hüten wir uns davor. Lieber auf die Zunge beißen, als ihr erlauben, Schlechtes in die Welt hineinzutragen. Fragen wir mal kurz, wo kommt diese Dämonie her? Wenn ich so an den Schöpfungsbericht denke, so hat es ja Gott nicht gedacht und nicht gemeint, dass wir unseren Mund für Lüge und Gerüchte gebrauchen oder missbrauchen. Es ist ja eigentlich ganz anders gemeint. Wozu ist denn unser Mund im Grunde da? Um Gott zu loben und ihn zu preisen und ihm zu danken. Das kann kein Tier. Und die ganze Schöpfung ist eigentlich dazu aufgerufen, Gott zu preisen. Es gibt Psalmen, da sollen die Wälder jauchzen und die Sonne und alle Gestirne sollen sich einreihen in diesen Jubelklang. Ich glaube das. Ich glaube, dass das ganze Weltall voller Musik ist. Das hatte Johannes Kepler schon längst vermutet. Goethe hat es auch vermutet. Shakespeare hat es vermutet. Das Weltall ist voller Musik, weil Gott gar nichts erschaffen kann, ohne die Bestimmung, ihn zu preisen und zu loben. Kepler hat ja die Planetenbahnen berechnet und hat harmonische Verhältnisse festgestellt im Vergleich der Bahnen. Ganz toll. Ich habe ein Buch darüber. Aber trotzdem, Psalm 19 heißt es, ohne Klang ist ihre Stimme. Ja? Die sind zwar auch dazu da, die ganze Schöpfung ist dazu da, Gott zu preisen, aber wir als Menschen, wir haben Artikulationsmöglichkeiten. Ich bin ja seit ein paar Jahren ein begeisterter Vogelfreund geworden und trainiere mir im Moment so ein paar Vogelstimmen an, aber das ist eine Wissenschaft für sich, nicht so einfach. Und manche Vögel, also da fällt es mir sehr schwer, überhaupt ein Gezwitscher zu erkennen. Ja, das ist ein Gekrächze und Gekraunze. Was hat der Mensch nicht für wunderbare Möglichkeiten mit seinem Mund? Was kann er für wunderbare Poesie zustande bringen? Und da haut der Teufel rein. Da haut er rein. Und in die andere große Gabe Gottes, die wir seit der Schöpfung mit uns herumtragen, die Fruchtbarkeit, die wunderbare Möglichkeit, Menschen das Leben zu schenken in dieser Welt, Menschen, für die Christus gestorben ist, die macht der Teufel auch genauso kaputt. Gott macht was gut. Und es besteht vielleicht ein paar Sekunden und dann kommt der Teufel und dann wird es schlecht gemacht. Und wir als Christen haben die großartige Chance, erstens das zu erkennen und zweitens zu sagen, dieses Schlechtmachen der guten Schöpfungsgaben Gottes lasse ich nicht zu. Ich besinne mich auf den ursprünglichen Sinn und Zweck der Gaben Gottes, sowohl was die Redegabe als auch die Fruchtbarkeitsgabe betrifft. Aber wenn man so in die Landschaft guckt und in die Gesellschaft und in die Welt, dann muss man schon sagen, gibt es überhaupt ein Entkommen? Gibt es überhaupt irgendeine Chance, dass der Mensch an der Stelle gesundet und dass er ein wahrhaftiger und ein wahrheitsliebender Mensch wird? Gibt es eine solche Chance? Ich kann noch anders fragen. Kennen wir überhaupt jemanden? Kennen wir Menschen, die durchdrungen sind von Wahrheitsliebe und die sich eher auf die Zunge beißen als ein Gerücht und eine falsche Meinung oder eine Lüge in die Welt zu setzen? Und indem ich die Frage stelle, will ich sie auch gleich beantworten. Es gibt diese Menschen. Es gibt sie, weil es tatsächlich die Chance gibt, durch Christus ein wahrheitsliebender Mensch zu werden. Einer unserer besten Familienfreunde ist vor ein paar Monaten gestorben, ist noch gar nicht alt geworden. Er war Bibelschüler in Adelshofen. Als junger Pfarrer habe ich ihn nach Berg in Oberfranken geholt. Als Praktikant, als Mithelfer. Und es ist daraus eine jahrzehntelange Freundschaft geworden. Und ich will mal sagen, wie diese Freundschaft begann. Durch eine wahrheitsliebende Aussage. Ich kann dir sagen, wer das war, Gerald Lauche. Der hat auch schon hier gepredigt. Der war schon hier. Ja, wie gesagt, der war Bibelschüler und ich war Pfarrer. Berg Oberfranken, Bayerisch-Sibirien, 10 Außenorte, im Winter natürlich, alles voller Eis und Schnee. Und wie viele Jugendkreise hatten wir, weiß ich gar nicht mehr. Aber der Bibelschüler, der Gerald, war andauernd natürlich unterwegs mit dem Bus, Leute hinbringen, Leute holen und zum nächsten Jugendkreis. Also permanent im Einsatz. Eines Tages kam er zu mir und sagt, ich glaube, wir haben uns ja schon geduzt, das weiß ich nicht mehr. Aber jedenfalls sagt er, mir ist was passiert. Ich sage, na was denn? Ich habe einen Kratzer in den Kirchenbus gemacht. Ich sage, naja, und zeig mir mal. Und dann gehe ich hin. Ich musste dreimal gucken. Wirklich, man konnte ihn übersehen. Ein ganz zarter, ja, wirklich kaum erkennbarer Strich. Ganz anders als bei uns im Opel Zafira. Da gibt es viel deutlichere Striche mittlerweile. Und das hat mich nicht nur gewundert, das hat ja niemals irgendjemand bemerkt. Das hat mich erstaunt, das hat mich ja fast umgehauen, dass jemand, der es eigentlich gar nicht nötig hätte, menschlich gesprochen, mir diesen kleinen Kratzer sagt und dann noch um Entschuldigung bittet. Ich sage, Gerald, das kannst du wirklich vergessen, das ist ja nicht der Rede wert. Und am Abend habe ich mit meiner Frau darüber gesprochen und am nächsten Tag bin ich nochmal zu ihm hin und habe gesagt, du, ich finde das ganz erstaunlich, dass du mir das gesagt hast. Und dann gibt das eine Wort das andere, naja, und es begann eine Freundschaft, die bis jetzt vor ein paar Monaten gehalten hat. Er ist ein Missionar in Ägypten geworden, eine sehr segensreiche Arbeit gehabt. Also es gibt wahrheitsliebende Menschen, will ich das nur sagen. Und solche wahrheitsliebenden Menschen sollen wir alle sein und können wir sein und dürfen wir sein. Und woran liegt das? Ja, weil wir an einen Christus glauben, der selbst wahrhaftig ist. Und der seine Qualitäten nicht für sich behält, sondern uns überträgt. Wer mit Jesus Christus eine Glaubensgemeinschaft hat, der erlebt dieses Wunder, dass dieser lebendige Christus, Paulus sagt, der Christus in uns, tatsächlich seine Charakterzüge in uns einprägt und immer wieder neu damit beginnt. Das finde ich erstaunlich, das finde ich ein Wunder. Ja, ein absolutes Wunder. Und wir wissen, dass er der wahrhaftige Zeuge ist. Offenbarung 1,5. Er ist der treue Zeuge. Offenbarung 19,11. Und der darauf saß, das ist der wiederkommende Christus, der hieß treu und wahrhaftig. Treu und wahrhaftig. So heißt Christus in der Offenbarung. Und dieser treue und wahrhaftige Christus, der gibt uns Anteil an seiner Treue und an seiner Wahrhaftigkeit. Und deswegen wird es uns immer unwohler, wenn wir bei Halbwahrheiten bleiben. Ich will mal so sagen, die handfeste Lüge ist wahrscheinlich nicht das Problem. Aber die Halbwahrheiten, ich weiß, wie ich immer mit mir kämpfe, um meiner Frau die volle Wahrheit zu sagen. Ich kann sie auch abspeisen mit Halbwahrheiten, das würde sie gar nicht merken. Vielleicht merkst du es doch allmählich. Nach 56 Ehejahren, da ist man clever. Ich will mal so sagen, nicht ich bemühe mich um die volle Wahrheit, sondern das macht dieser Christus. Ja. Der nimmt mir den Geschmack daran, mich durchzufieseln, durchzuwinden. Mit Viertel und Halben und Dreiviertel Wahrheiten. Ohne Christus bleiben wir befangen, das will ich sagen. Bleiben wir befangen, bleiben wir gefangen, könnte man es auch sagen. Ja? In diesem dämonischen Drang, andere schlecht zu machen, uns gut zu machen, auf Kosten der anderen zu leben und die Unwahrheit zu sagen. Es gibt eine nette Geschichte aus dem alten Russland, die passt hier ganz gut hin. Auf einem Markt wird also Milch verkauft und eine Frau, die wirklich aus sehr ärmlichen Verhältnissen kam oder kommt mit ihrem Mann und will Milch kaufen. Kauft auch eine Milch, 1 Liter. Viel Geld für die Frau. Und dann redet sie mit ihrem Mann und sagt, du, wir können jetzt ein paar Tage von dieser Milch uns was Schönes machen. Ich verlängere die Milch mit etwas Wasser und dann haben wir tatsächlich 3-4 Tage was davon. Und das kleine Kind der Verkäuferin hört das. Und ruft der Frau nach, das brauchen Sie nicht zu machen, das hat meine Mutter schon gemacht. Finde ich doch klasse. Einmal wie unbekümmert ehrlich Kinder noch sein können. Und zum Zweiten, ja, wie durchtrieben der Mensch ist. Und mit Lüge sich durchs Leben windet und schleicht. Ohne Christus bleiben wir solche Typen. Aber mit Christus ist die große Chance, ja, dass es uns immer unwohler wird in unserer Haut, wenn wir Ausflüchte machen und die Zunge für miese Äußerungen missbrauchen. Ich will will zum Schluss noch einen kleinen Tipp geben, wie wir einsteigen können in eine Erneuerung unserer Zunge. Ich denke da an Römerbrief, Römer 12, 21. Da heißt es, überwindet das Böse mit Gutem. Das ist ja doch etwas sehr Heilsames. Wenn es nur hieße, überwindet das Böse, na gut, das hört man von früh bis Abend. Aber überwindet das Böse mit Gutem. Das heißt also, der Geist der Lüge wird tatsächlich erst dann richtig überwunden, indem wir die Wahrheit sagen. Also nicht nur vornehmen, sondern indem wir die Wahrheit sagen. In Nümbrecht gab es mal den Pfarrer Jakob Gerhard Engels. Der hat 45 Jahre in Nümbrecht Dienst gehabt. Hat dort eine Erweckung auslösen können mit Gottes Hilfe. In Nümbrecht gibt es heute übrigens viergläubige Pfarrer. Das ist ein Wunder in der Landeskirche. Ja, wir haben da Verbindungen dazu. Und er hat Folgendes gesagt. Ich will mich zu meinen Mitmenschen so verhalten, dass ich mich vor ihnen nicht zu schämen brauche, wenn ich ihnen in der Ewigkeit begegne. Das ist ein gutes Wort. Also das kann der Einstieg sein. Ich wiederhole. Ich will mich zu meinen Mitmenschen so verhalten, dass ich mich vor ihnen nicht zu schämen brauche, wenn ich ihnen in der Ewigkeit begegne. Im Jakobusbrief kommen wir nochmal auf das dritte Kapitel zu sprechen. Da heißt es, wer sich im Wort nicht verfehlt, das ist ein vollkommener Mensch. Also das ist sozusagen die Krönung christlicher Existenz. Wenn ein Mensch mit Gottes Hilfe wirklich durchdrungen wird von Wahrheitsliebe. Und ich schließe mit dem Beispiel, was ich auch irgendwann schon mal erzählt habe, mit Samuel Keller, der war ja Evangelist in Russland. Erzählt er in seinen Lebenserinnerungen, die habe ich zu Hause. Und er erzählt da Folgendes, als Pfarrer dort, als Evangelist, wurde er gerufen an ein Krankenbett. Und er kommt rein und da sieht er einen Mann liegen, dem schon der Tod ins Gesicht gezeichnet war. Und da kommt der Arzt und er tritt etwas zur Seite und hört sich das mit an, was der Arzt da ihm sagt. Und der Arzt versucht ihn zu ermuntern und sagt, da gibt es ein neues Medikament und das werden wir ausprobieren, das wird schon wieder. Und dieser kranke Mensch wird misstrauisch gegenüber dem, was der Arzt sagt. Und dann verabschiedet sich der Arzt und Samuel Keller ist auch misstrauisch geworden gegenüber diesen schalmeien Tönen. Und dann geht der Samuel Keller dem Arzt nach und sie sprechen auf Lateinisch. Die Leute konnten noch Lateinisch reden früher. Und Samuel Keller fragt ihn, ja, was ist denn mit dem? Der sieht da sterbenskrank aus. Und dann sagt der Arzt zu ihm, der wird den morgigen Tag nicht erleben. Dann geht der Samuel Keller wieder zurück. Der Arzt ist dann weggegangen. Und dann geht der Samuel Keller zurück, schickt ein Stoßgebet zum Himmel und bittet um Wahrhaftigkeit. Und dann sagt er dem Sterbenden, was Sache ist. Und da fasst dieser Mann den Samuel Keller an. Sie sind Pfarrer, Sie sagen mir die Wahrheit. Und ich danke Ihnen von Herzen dafür. Und jetzt habe ich noch die Bitte, rufen Sie gleich meine Familie. Und Samuel Keller fragt, darf ich dabei bleiben? Dürfte dabei bleiben. Und dann kommt die Frau und die Kinder. Und der Sterbende nimmt Abschied. Und Samuel Keller schreibt dann Ich habe noch nie eine so bewegende Abschiedsrunde erlebt wie in dieser Nacht. Am Morgen war er tot. Konnte also sich noch verabschieden. Ja. Aufgrund eines Stoßgebets und aufgrund eines Mannes, der wahrhaftig war. Natürlich, da darf ich die Wahrheit nicht brutal sagen, das ist klar. Aber ich sollte sie sagen. Und wenn bestimmte Umstände es verbieten, das gibt es ja auch, dann schweige ich lieber. Aber ich sage keine Unwahrheit, gerade noch am Sterbebett. Das ist unverzeihlich. So wollen wir also das nochmal uns zu Gemüte führen. Legt die Lüge ab und redet die Wahrheit. Epheser 4, 25. Und das Gebot: Du sollst nicht falsch Zeugnis reden, wider deine Nächsten. Der Herr helfe uns zu einer Erneuerung unserer Bewegungen der Zunge. Amen.